entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Damit wir dies verändern, ist hier dein Entwicklungssprünge-Podcast. Der Podcast, der dir hilfreiche Impulse gibt für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder ein Special Guest. Ich freue mich unfassbar, euch die liebe Fatma vorstellen zu dürfen. Und danke dir erstmal, dass du dir heute Zeit nimmst, um mit mir zu sprechen. Hallo, liebe Fatma.
Hi, vielen Dank, dass ich sozusagen auserkoren wurde und dabei sein darf.
Natürlich. Worum geht es heute? Heute haben wir ein Special, also wirklich Special, weil die Fatma eine Sparte bedient, wo der eine oder andere vielleicht sagt, boah, das ist mir aber viel zu anstrengend und ah ja, was brauchen wir so nötig und ah, kann das überhaupt gehen und so. Worüber reden wir? Ein heißes Thema, nämlich wie gehe ich auch mit geflüchteten Menschen um? Was haben die vielleicht für Sorgen und Nöte? Ich weiß, da gibt es auch eine dicke, fette politische Debatte. Ne? Wie viel dürfen wir denn, sollen wir, wollen wir aufnehmen? Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern den Mensch an sich zu sehen. Nur damit ihr schon mal wisst, worum es geht. Und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen mehr wissen von der lieben Fatma. Vom Namen wisst ihr schon, ist keine Ursprungsdeutsche. Die Fatma leitet den, ist Gründerin und Leitung des Vereins Train of Hope. Von dem hören wir auch ein bisschen mehr. Heute ist selber nicht deutscher Wurzeln, aber davor sagst du mal selber, Fatma, erzähl mal ein paar Takte von dir. Wer bist denn du überhaupt?
Ja, naja, eigentlich bin ich ein waschechtes Ruhrpott-Mädchen. Ich bin in Duisburg geboren. Meine Eltern stammen ursprünglich aus der Türkei. In diesem Jahr habe ich es tatsächlich auch geschafft, mir die Dörfer meiner Eltern mal anzugucken, weil ich da noch nie vorher war, aber so ein Stück weit Geschichte aufarbeiten. Ja, ich bin 47 Jahre alt, ich bin Diplom-Sozialwissenschaftlerin, Traumapädagogin, Traumafachberaterin, aber auch Anerkennungs- und Weiterbildungsberaterin und Gründerin und Vorsitzende des Vereins Train of Hope.
Und du bist in Dortmund geboren und bist da geblieben?
Duisburg. Ich bin in Duisburg geboren, genau.
Ach, Duisburg, wollte gerade sagen, weil jetzt bist du ja in Dortmund. Ah, dann hatte ich gerade das falsch mitgekriegt. Okay, also nee, Pottkind geblieben. Aber hast du immer in Pott gelebt?
Ja. Ich bin tatsächlich nach dem Studium, habe ich eine Stelle in Dortmund bekommen. Ja. Und dann bin ich deshalb nach Dortmund gezogen, weil die A40 ist unerträglich.
Ja, das stimmt.
Jeden Morgen eine Stunde, anderthalb Stunden hin, jeden Abend wieder zurück. Das war mir dann irgendwann zu viel und ich habe gedacht, okay, dann ziehe ich eben dahin. Und hatte ja noch Bezug nach Duisburg, weil meine Familie in Duisburg lebt. Und deshalb bin ich dann sozusagen, ja, und dann bin ich aber in Dortmund halt nach einer kurzen Zeit sehr aktiv geworden, kam in unterschiedliche Vereine. Ich habe ja immer sehr viel Frauenarbeit auch gemacht und war dann natürlich im Migrantinnenverein direkt angebunden. Ich habe damals das Thema Sexualität von türkeistämmigen und arabischstämmigen Frauen aufgeworfen und habe dann sozusagen in diesem Rahmen Workshops gegeben. Ja. Und habe von der Arbeit her, habe ich dann später, nachdem ich beim Institut war, habe ich beim Verein angefangen mit so einem Projekt auch für Frauen wieder zur Aktivierung. Ja. Und da habe ich dann auch irgendwann entschieden, okay, weil das so ein Jobcafé war, ich mache so eine Fortbildung zur Weiterbildungs- und Anerkennungsberaterin und habe dann die Beratungsstelle aufgemacht und habe dann so den Menschen dabei geholfen, ihren Lebensweg zu planen oder eben ihre ehemaligen Berufsabschlüsse oder Schulabschlüsse anerkennen zu lassen.
Ja, jetzt sag mal, wie viel ist denn dein eigener kultureller Hintergrund spielt da mit für diesen Weg, den du eingeschlagen hast? Weil wenn du jetzt sagst, du hast mit Frauen gerade türkische, hast du gesagt, und
arabische
über Sexualität, also Was hat da dein eigener kultureller Hintergrund für einen Einfluss drauf? Oder fandst du das einfach geil?
Großen. Nee, also hatte schon einen großen Einfluss drauf, weil ich bin ja deutsch sozialisiert, aber türkisch erzogen worden. Und das war immer so ein Dissens, also zwischen den Kulturen, so ich mache als Frau, was ich will, und als Frau habe ich das und das zu beachten und muss meine Jungfräulichkeit schützen, sowas in der Richtung. Und so wird man ja erzogen. Aber du entwickelst dich ja selbst und dann ist das alles gar nicht mehr so das Thema. Und da ist mir halt aufgefallen, wie unterschiedlich das sein kann zwischen in Deutschland geborenen türkeistämmigen und in der Türkei geborenen türkeistämmigen, die dann durch Familiennachzug nach Deutschland gekommen sind. Und dann hat man immer gemerkt, wenn man so ein Thema angerissen hat, wie man macht einen Witz über Sex, und die anderen haben dann plötzlich so, oh, ne? So, und dann hat sich was hier los, ne? Und dann habe ich mich halt, ich bin ja, wie gesagt, Sozialwissenschaftler, dann habe ich mich mit ein paar Studien beschäftigt. Da gab es so eine europäische Studie, der Vergleich zwischen den Ländern, und dann dachte ich, wow, das ist aber sehr interessant. Und dann habe ich eben angefangen, diese Workshops zu geben mit dem Inhalt und dem Hintergrundwissen, was ich mir da so angesammelt hatte. Und es war super interessant, weil man hat so gesehen, so Gruppen, wo die Generationen gemischt waren, wie die reagiert haben. Alle am Anfang erstmal zurückhalten, ne? Ich hatte sogar mal einen Workshop, da waren zwei deutsche Frauen dabei, ältere, so über 80. Und dann haben die gesagt, ja, das war ja bei uns damals auch nicht anders, ne? So sind wir ja auch groß geworden. Und das war
Echt?
super
Aber
interessant.
krass.
Ja. Und dann habe ich auch klar gemacht, dass das also auch immer noch, auch in der westlichen Kultur zu einem großen Teil verankert ist, dass eine Frau dass sie nicht promiskuitiv sein darf, sondern sich zügeln muss und so weiter. Das habe ich zum Beispiel damals auch klar gemacht anhand der Prinzessin Diana, die ja bei der das ja auch eine Riesenrolle spielte, dass sie immer noch jungfräulich ist und so weiter. Das hat viele auch so, was, so ist das? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist immer noch der Fall.
Ja, aber das ist ja schon krass spannend, weil du kommst so aus deiner eigenen Geschichte, sagen, okay, da gibt es ein Dismatch von der Sozialisation und wie du erzogen bist, wo man
Genau.
denkt, ja, klar, ne, hat man direkt Kultur, Türke, Kopftuch, Moslem, ne, da geht ja schon so eine Schublade auf und man denkt so, ja, ist ja logisch. Und dann zu merken, okay, wenn ich mich damit beschäftige, ist es gar nicht so kulturell jetzt in muslimischen Ländern, sondern wir sind alle irgendwie betroffen von, ich sag's mal platt, Schubladendenken, oder? Wie würdest du das
Richtig.
nennen?
Ja, aber so ist es, wie eine Frau sich zu verhalten hat. Welche Verhaltensregeln einer Frau aufgezwungen werden. Also ich sag mal, bei christlich-konservativen Familien ist das nicht anders als bei muslimisch-konservativen Familien. Und das muss
Naja,
man.
und wir können es ja noch weiter fassen. Ich weiß, dass bis heute, wenn es einen sexuellen Übergriff gegeben hat, mit einer der Fragen im Fragenkatalog, die gestellt werden, ist, was hatten Sie denn an?
Genau.
So, ne? Also nach dem Motto, Sie haben ja mit Ihrem Verhalten, mit Ihrem Aussehen, Sie haben Schulter gezeigt, dazu
Genau, wie ist deine
beigetragen.
Haut?
Ja, genau, das ist doch klar. Also Männer sind schwanzgesteuert und wer sich so anzieht, der muss halt damit rechnen, dass einer draufhüpft. Was natürlich.
Aber tatsächlich ist es so, dass Frauen immer noch, auch jetzt, nachdem sich das Gesetz geändert hat, immer noch, dass ihnen eine Teilschuld gegeben wird. Und wir ne leben nun mal in patriarchalen Strukturen. Das Problem, finde ich aber auch, sind die Frauen, die diese patriarchalen Strukturen aufrechterhalten wollen. Also es sind die statt die Frau zu unterstützen, sozusagen eine Komplizinnenschaft einzugehen und zu sagen, so, ich glaube erstmal der Frau, gucken, was passiert, und dann schauen wir weiter. Also wir haben das zum Beispiel auch gesehen bei dem Moderator, diesem Wettermoderator, der dann angeklagt wurde. Man wurde sozusagen, das Opfer wurde sehr lange Zeit verfolgt und so weiter und so fort. In den Medien gab es diesen Knall, was das anging. Und er hat sozusagen sich dann auch in Fernsehshows hingesetzt und hat auch was dazu gesagt. Und hinterher Ist es dann dazu gekommen, dass vom Gericht das irgendwie, also ihre ganzen Dreckswäsche ausgepackt wurde und sie wurde ja als Furie dargestellt, die das alles nur gemacht hat, weil sie eifersüchtig war und ihn unter Kontrolle haben wollte, ne? So ähnlich war das. Und ja, also das siehst du heute eigentlich auch noch.
Ja.
Und aber auch, du siehst das auch, wenn eine Frau wechselnde Partner hat, wie sie dann auch von anderen Frauen betrachtet wird, während das bei Männern eigentlich total normal ist, dass die wechselnde Partnerin haben. Da denkt keiner drüber nach.
Ja.
Ne, ist das
Ja,
Wort.
ein krasses, großes, weites Thema. Und trotzdem hast du dich ja entschieden, nicht dabei zu bleiben. Also allein da könntest du ja, hättest ja auch einen Verein mitgründen können. Ich glaube, da hätten wir genug bei dem, was allen an Übergriffen passiert und wie unsere politische und auch, wie du sagst, gesellschaftliche Lage ist, genug zu tun. Wie ist es denn dann so gekommen, dass du dann gesagt hast, okay, du swiftest nochmal und wendest dich noch einem bisschen heißeren Thema zu?
Eigentlich ist es so, dass ich seit meiner Kindheit mit Geflüchteten zu tun habe, weil ich wurde schon mit 8 auch zum Dolmetschen irgendwohin mitgenommen. Das war auch für mich ein sehr interessantes Thema gewesen, so gerade nach Rostock, Hoyerswerda, Lichtenhagen, war das für mich ein wichtiges Thema, also dass Flüchtlingsunterkünfte angezündet wurden und so weiter. Und dann habe ich angefangen, mich mit der Flüchtlingspolitik auseinanderzusetzen. Dann kam 92 ja die im Grunde genommen das Asylbewerberleistungsgesetz, wo dann die Menschen, ja, wo im Grunde genommen das Asylrecht so ein bisschen ausgehebelt wurde und die Menschen entrechtet wurden. Die haben damals dann plötzlich, also die durften dann nur noch in der Einrichtung einkaufen und haben, ein Erwachsener hat 40 Mark. Und ein Kind hat 20 Mark Taschengeld gekriegt. Ne, so, für den ganzen Monat. Und wenn die Ration nicht reichte, dann ne, haben die angefangen, untereinander zu tauschen. Aber die Menschen wurden systematisch dazu gezwungen, in diesen Unterkünften zu bleiben und mit dem bisschen Geld zurechtzukommen. Und das war halt schwierig. Ich habe dann irgendwann tatsächlich meine Diplomarbeit auch über das Thema Flüchtlinge in Europa geschrieben, weil ich damals noch die Hoffnung hatte, dass so die lockere Politik beispielsweise der Niederlande, die es damals noch gab, auf Europa abfärben würde. Es war eigentlich genau das Gegenteil dann hinterher. Und als die Rechten dann auch in den Niederlanden erstarkt sind, so Leute wie Geert Wilders oder so, die haben ja dann stark polarisiert. Und dann wurden auch dort die Zügel angezogen und Europa hat es dann tatsächlich geschafft, keine vernünftige Asylpolitik auf die Beine zu stellen, sondern ganz im Gegenteil, das in so eine Abschottungspolitik gewandelt. Und deshalb habe ich dann meine Diplomarbeit darüber geschrieben. Das heißt, es war schon immer Thema. Ne, also man hat nur den Fokus mal Schwerpunkt hier, mal Schwerpunkt da. Wir haben nun mal zu viele Themen, über
Ja, es
uns
gibt immer
würde ich
den.
jetzt nicht zu
Ja,
beschäftigen.
aber was ich total crazy finde, ist, dass du dich, wenn dann ein Thema für dich interessant und spannend ist, ja auch voll all in reinhaust. So, ne? Mit Politik und mit Soziologie und mit Gesellschaftslehre. Also, das ist ja nicht nur, ich bin ja als Psychotherapeutin, ich gucke immer von der Seite der Menschen, zu sagen, okay, wie geht's den Menschen? Was ist da los? Wie kann ich helfen? Aber du machst direkt, zack, dann machen wir alles.
Ja, aber du erkennst halt, du kannst nicht, also du kannst nur dem einen helfen in der Situation, aber du kannst nicht der Masse helfen.
Ja.
Um der Masse zu helfen, bist du schon, ja, musst du schon wirklich in die Politik gehen oder irgendwas Politisches machen,
Ja.
damit du da überhaupt, ich sag mal, den Finger in die Wunde legen kannst und eventuell auch was verändern kannst. Ja?
Bist
Und
du
das.
politisch aktiv?
Yes.
Verrätst du in welcher Partei oder ist es
Also klar kann ich machen, aber ich weiß nicht, ob das so jetzt in dem
ja, lassen wir
Interview.
es weg, ist egal. Ist egal. Ja, finde ich crazy und gut, diesen Ansatz. Und wie ist dann das dazu gekommen, dass du den Verein Hope of Train gegründet hast?
Train of Hope.
Train of Hope, ja, Hope of Train ist auch
Genau.
schön. Train of Hope.
Genau. Ja, eigentlich 2015, als ja, da kam eine Twitter-Nachricht, dass demnächst Züge mit Geflüchteten in Dortmund ankommen würden. Und gleichzeitig kam eine Twitter-Nachricht, dass die Rechten vor dem Bahnhof eine Demo angemeldet haben. Da war für mich klar, ich muss unbedingt dahin, nicht, dass die Rechten die Geflüchteten angreifen. So.
Padma rettet sie alle, sie schmeißt sich vor.
Ich denke ja nicht alleine so. Es
Ja,
hatten
aber
mehr,
trotzdem, die Idee
mit
ist gerade
mehreren da
süß.
gewesen. Ja, also so, das war für mich so ein Moment halt. Und dann bin ich zum Bahnhof und dann bin ich erstmal also den Bahnhof Nordausgang vorne sollten die Nazis und ich wollte durch den Nordausgang rein. Ich komme also dahin und bin völlig geflasht von dem, was ich da vorfinde. Menschen, die gekommen sind, um die Geflüchteten zu unterstützen. Also Menschenmassen, Leute, die Wasser bringen, Decken bringen. Keine Ahnung, was zu. Also kannst du dir nicht vorstellen. Da gibt es auch Videos bei YouTube
Ja, ich
zu,
habe
kann
das
man sich gerne
damals mitgekriegt in
angucken.
der Presse. Es war
Genau,
schon
ne?
sehr krass.
Das war schon wirklich super krass. Und dann bin ich halt erstmal da rein. Man grüßt dann diejenigen, die man kennt, und dann bin ich nach vorne hin, weil ich wollte mich ja den Rechten in den Weg stellen. Und tatsächlich bin ich dann auch noch nach vorne. Das ist halt, ja, dann gab es einen entscheidenden Fehler von der Polizei, die rechten Demo, also sozusagen aufs Gleis, vom ersten Gleis an mit der S-Bahn nach Dorsfeld zu fahren. Das haben wir versucht natürlich zu verhindern. Und dadurch, dass ich vor ganz vorne stand, habe ich natürlich, habe ich Pfefferspray abgekriegt. So fein. Neben mir ist das Mädchen runtergefallen, hat mich mit runtergezogen und ich stand plötzlich zwischen Polizei und den Schützen. Das war total irre irgendwie. Und dann bin ich irgendwie mit Ach und Krach doch noch hochgekommen, weil unten ist alles voller Glassplitter gewesen. Ja, und dann haben wir uns, aber haben wir das verteidigt sozusagen und die Polizei hat dann gemerkt, okay, so geht es nicht, wir können es auch von außen nach oben führen und dann in die Bahn setzen. Und so haben wir es dann gemacht. Ja, und dann hieß es, der Zug kommt gleich mit den Geflüchteten. Und dann haben wir gewartet und gewartet und gewartet. Dann hieß es erst um 2, dann um 4, dann um 6, dann um 8. Tatsächlich sind sie dann kurz nach 8:30 oder so gekommen.
Krass.
Genau, und ich bin dann rüber gegangen ins Dietrich-Bräunling-Haus. Das wurde als Drehscheibe eingerichtet. Drehscheibe heißt, die Geflüchteten kommen an, werden pausieren, ne, so, und dann setzt man sie in Busse und fährt sie dorthin, wo noch Schlafplätze sind. So. Und ich bin dann dahin und habe angefangen, so Brote schmieren und sowas.
Ja.
Ne? Und ja, und dann habe ich bis abends durchgemacht, aber das Problem war halt dieser Pfefferspray. Denn jedes Mal, wenn ich irgendwie so durch die Haare gegangen bin, ging so ein Schwall in meine Augen, Pfefferspray. Und ich
Scheiße.
dann so, oh. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich gehe jetzt nach Hause, ich muss duschen und schlafen, weil da war ich ja schon 48 Stunden oder so auf den Beinen, sogar noch länger. Und ja, und dann bin ich nach Hause, bin am nächsten, also morgen wieder zurückgekommen. Dann standen da so ein paar Studentinnen rum, die wollten helfen. Ich sage, wisst ihr nicht, was ihr zu tun habt? Die so, nein. Ich so, okay, du machst das, du machst das, du machst das. Und das hat irgendein städtischer Mitarbeiter gesehen und kam dann zu mir und gab mir so eine Karte, die habe ich übrigens immer noch, Koordination Essen, und sagte, du bist jetzt für den Essensbereich zuständig. Und ich so, wie, ich muss zur Arbeit. Ja, und dann hat er mir das Schild gegeben und ich dachte, ja, super. Und dann hatte ich pro Tag 2000 Ehrenamtliche, die ich irgendwie einteilen musste. Und war für den Essensbereich dann zuständig von Seiten der Ehrenamtlichen.
Und du hast noch
Ja, und
Vollzeit gearbeitet.
ja, nein, ich habe dann alle meine Termine, ich war ja damals eben Anerkennungsberaterin, ich habe dann alle meine Termine auf die nächste Woche geschoben. Und dann kam sogar mein Chef noch rein und sagte, ja, Partner, pass bloß auf dich auf, übertreib's nicht. Weil er kannte mich schon, ich bin dann so ein bisschen, ne, so, ne, mein ehemaliger Chef hat mich immer Pitbull genannt, ne, der hat immer
Ja,
gesagt, wenn du dich
das
irgendwas,
passt.
wenn du dich in irgendwas verbeißt, dann,
Dann.
ne, dann kriegt man dich da nicht mehr weg. So, und so war das auch. Das hatte mein anderer Chef dann auch begriffen, dass ich so bin. Ja, und dann habe ich also angefangen, das zu leiten, habe dann so ein Essensteam, einmal für die Tische zum Abräumen, neu decken, sauber machen, dann ein Team für Brot schmieren, aber auch organisiert, dass wir Essen bekommen. Also das nicht nur ich alleine, sondern auch mit dem Team. Ne? Niemand kann alleine irgendwas, funktioniert alles nur im Team. Aber trotzdem, wir haben das dann so gemacht, dass wenigstens warmes Essen kam. Weil die Leute, die sind ja mehrere Tage, Stunden unterwegs und bekommen überall so ein Brot geschmiert.
Ja.
So, und irgendwas Warmes zu bekommen, ist halt wichtig.
Ja.
Ja, und dann hast du ja die Folgen des Krieges direkt vor Ort gesehen. Ja, also, wir mussten auf einige Male Krankenwagen rufen, weil ein Baby kollabiert ist, weil jemand mit einer Kugel im Bein angekommen ist und so weiter und so fort. Also, da erlebst du schon so das Ganze. Also, es war schon gut, dass es in der Nordstadt war, weil Nordstadt ist halt ein Stadtteil sehr hohen Migrantenanteil, was eben aber auch bedeutet, dass man sehr viele Menschen mit unterschiedlichen Sprachen hat. Und dann haben wir ein Dolmetscher-Team aufgebaut und dann geguckt, die sind dann mit an die Tische gegangen und haben geguckt, was brauchen die Leute eigentlich. So haben wir für die Frauen zum Beispiel, wir haben dann eine Babystation eingerichtet, über die Bedarfe halt der Frauen, überall Binden, Tampons hingestellt. Guckt, ob es denen auch gut geht. Ja, und das war halt so ein wichtiger Schritt. Und das haben wir 3 Wochen intensiv gemacht. Und dann sagten die plötzlich, ja, da und da ist zu Ende vorläufig, weil das Konzept, was wir in Dortmund gemacht haben, das wurde übertragen nach Köln und Düsseldorf. Und dort haben die dann auch Drehscheiben geöffnet. Und dann hatte Dortmund erstmal finito, vorläufig. Und dann haben wir gesagt, okay. Da sind so richtig tiefe Freundschaften entstanden, aber auch das, was du so erlebt hast, dieses mit den Menschen, das war so, viele haben dann gesagt, nein, wir wollen weitermachen und so weiter, wie können wir denn? Und dann hab ich damals gesagt, so, es kann eigentlich nur als Verein gehen, als Initiative, Grüppchen könntest du vorankommen, ja, aber das geht halt eigentlich nur über den Weg Verein. Und dann haben wir uns entschieden, Verein zu gründen. Und das haben wir auch gemacht. Genau, Trainerfob Dortmund, weil das war Hashtag Trainerfob Züge, die Menschen kommen.
Ja.
Das haben wir auch so übernommen. Ja, und dann bin ich Vorsitzende eines Vereins geworden.
Ja,
Könnte mal
krass.
kurz helfen, ne?
Ja, krass. Aus der ersten Idee heraus, da kommen Züge mit Flüchtlingen und die Rechten wollen die aufmischen, da schmeiße ich mich dazwischen, ist ein Verein geworden. Crazy.
Genau. Genau, und das war am Anfang auch sehr, sehr schwierig. Du musst ja in diese Systeme reinkommen. Der soziale Bereich ist halt heiß umkämpft. Die Menschen da drin sind, das ist ja Wohlfahrtsverbände und Vereine und so weiter. Und die haben halt ein Stück Kuchen.
Ja.
Und den wollen sie natürlich nicht mit dir teilen.
Ja, klar.
Ja, so. Aber mir ging es ja gar nicht um den Kuchen, deshalb war mir das scheißegal zu dem Zeitpunkt. Ja, ist halt so, ne?
Ja.
Mir ging es darum, wirklich Hilfe an die Menschen dran zu bringen, weil ich habe wirklich gemerkt, dass sich in den letzten Jahrzehnten überhaupt nichts verändert hat. Also ich habe als Kind sind wir ja oft also mit meiner Familie zur Ausländerbehörde Aufenthalt bekommen und so weiter. Und dann bin ich ja irgendwann in die deutsche Staatsbürgerschaft übergegangen. Da hatte ich das alles gar nicht mehr so extrem auf dem Schirm, ne?
Ja.
So. Wie man sich da gefühlt hat, welches Gefühl man einem vermittelt wurde, wie abhängig man war, wie nicht willkommen man war und sich auch fühlte. Und dann habe ich tatsächlich, dann habe ich ein Schützling begleitet, sozusagen, zur Ausländerbehörde. Und dann sagte der, ja, dann müssen wir aber schon um 5 Uhr morgens vor der Tür stehen. Dann sagt, wie? Hat er gesagt, ja, die Schlange, die geht ja dann ziemlich lange und so weiter. Und dann bekommt man, wenn die dann um 7 aufmachen, irgendwelche Nummern. Und wenn du keine Nummer abkriegst, dann musst du am nächsten Tag wieder dahin. So, ne? Und dann, was? Ja, so ist es. Und dann
Was?
bin ich mit dem dahin und habe mir dann festgestellt, es hat sich überhaupt nichts geändert. Du wirst gleich beschissen behandelt, respektlos behandelt. Außer du hast eben jemanden in Begleitung, der die Sprache versteht. Ne? Dann ist das nochmal eine andere Nummer, weil ja die
Ja.
Sachbearbeiterin oder der Sachbearbeiter jetzt auch nicht krass rüberkommen will. Aber das war so der Moment, wo ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht, dass sich da wirklich nichts geändert hat.
Ja.
Und ja, und dann habe ich gedacht, so, jetzt machen wir da an der Stelle weiter. Kämpfen wir ein bisschen gegen
Ja,
das
da sind
System
wir
an.
bei der, wie nennst du das, sequentielle Diskriminierung, ne? Und zu sagen, ey, wir unterhalten uns über Gendern, dürfen wir Winnetou noch gucken und was nicht alles? Und von wegen Ausgrenzung und bla 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 und machen aber solche Sachen, dass Diskriminierung tagtäglich schon allein im Amt ist. Das ist schon sehr, sehr krass. Was
Genau.
macht euer
Also der
Verein?
strukturelle Rassismus, der ist
Strukturelle.
unheimlich und
Ja.
der zieht sich auch komplett durch alle Sparten, schon bei der Gesetzgebung. Ja, da wird ja schon
Okay.
segregiert, ne, zwischen guten und bösen Ausländern, zwischen sicheren Herkunftsstaaten also unsicheren Herkunftsstaaten. Keiner weiß, wie die Kriterienvergabe ist und so weiter und so fort. Und tatsächlich zieht sich das komplett durch.
Ja, ah, genau, das war nicht die, das war der strukturelle Rassismus, ja.
Genau.
Was macht euer Verein heute?
Ja,
Weil es
mein
kommen ja keine
Verein,
Züge mehr an.
oh Gott, mein Verein ist irgendwie gewachsen. Ja, wie gesagt, das fing an mit, wir machen Arbeitskreise zu sowas wie Rat und Tat, also wo man niederschwellige Beratung macht und Papiere ausfüllt. Jetzt mittlerweile haben wir 12 Arbeitskreise in unterschiedlichen Sparten für Frauen, für Mädchen, für, und wenn es nur Pen und
Ach, guck mal,
Paper
da ist
Games ist.
deine frühere Leidenschaft wieder aufgeflammt und hast es mit in den Verein gebracht, wenn du sagst für Frauen.
Selbstverständlich.
Natürlich.
Ja, das, ich mache auch noch sehr viel Frauenarbeit, also
Ja.
ich bin noch dabei. Aber wir haben dann, wir sind jetzt mittlerweile, so, wir sind anerkannter Jugendhilfeträger
Geil.
seit 2019. Wir sind Antidiskriminierungs-Service-Stelle mit dem Schwerpunkt LGBTIQA-Sternchen.
Für
Wir
alle, die
sind
nicht wissen, was das heißt, kannst du das gerade noch mal
also
sagen?
lesbisch, schwul, transident, queer und so
Okay,
weiter.
ja.
Ne? Also wir sind Antidiskriminierungs-Service-Stelle eben für alle Menschen, aber wir haben auch den Schwerpunkt eben speziell für Menschen, die eben homosexuell oder transident sind, weil gerade auch deren Rechte geschützt werden müssen. Und sie eben mit am stärksten von Antidiskriminierung, von
Ja.
Diskriminierung betroffen sind, ne? Und die, die einen Fluchthintergrund oder migrantischen Hintergrund haben, sind ja doppelt belastet sozusagen, weil sie dann auch in der eigenen Community diese Ausgrenzungserfahrungen bis hin zu physischer Gewalt einfach auch erleben.
Was?
Und unser System hat ja, findet ja immer noch keine Möglichkeit, ich sag jetzt mal, Geflüchtete, die aus diesem Bezug sind, die so einen Hintergrund haben, auch in Unterkünfte und sicher unterzubringen, wo sie sich wo sie auch sicher sein können.
Ja.
Ne? So, da, deshalb kriegt man auch sehr viel mit aus den Flüchtlingsunterkünften, wo gerade junge Menschen angegangen werden, weil sie anders sind als der Mainstream. Ja, was sind wir noch? Jo. Genau, also wir sind tatsächlich sehr bekannt. Wir haben internationale Projekte auch schon gemacht. Auf nationaler Ebene machen wir Projekte immer noch, also auch auf internationaler Ebene, aber auch vor Ort direkt an den Menschen.
Jetzt haben wir zwei uns ja kennengelernt, als du bei uns in der Freimut-Akademie in der Trauma-Fortbildung warst. Jetzt bist du ja schon so krass gut aufgestellt, vorher schon gewesen, politisch mit, soziologisch und alles mit berücksichtigt. Hast es am eigenen Leibe erlebt, den Rassismus wieder eingetaucht. Warum war das für dich wichtig, noch die Trauma-Fortbildung zu machen? Und was ist der Mehrwert für deine Arbeit heute da drin?
Also ich habe die ganze Zeit über gemerkt, dass mir etwas fehlt. Also gerade so im Umgang mit den Menschen. Ne? Als ich noch die Weiterbildungsberatung gemacht habe, fiel mir auf, dass ich dass Menschen zu mir kamen, die fachlich eigentlich ganz gut aufgestellt waren, also einen guten Abschluss hatten und so weiter. Aber dass sie meistens etwas anderes hatten, was sie daran gehindert hat. Ich habe das gedacht, so erst geringes Selbstwertgefühl oder ne, so, das, so fängt man ja an, ne, weil
Ja.
viele Menschen, die lange Zeit arbeitslos sind, haben das ja. Irgendwann hatte ich tatsächlich einen syrischen Ingenieur vor mir sitzen, Bauingenieur, der hat früher Kernkraftwerke gebaut, also ne, und Der saß vor mir und immer, wenn ich mit ihm irgendwie in die Übung reingegangen bin, Vorstellungsgespräch oder Telefonanruf, da wurde er immer so stocksteif. So,
Ja.
und dann habe ich gesagt, so, also irgendwie verändert sich ein komplettes Wesen. So, wie kommt das? Woher kommt das, dieses Gefühl von Respekt haben zu müssen? Oder was ist das eigentlich? Und irgendwann im Gespräch sind wir darauf gekommen, sein Vater war beim Militär. Und der hat immer seinen Vater als die Autoritätsinstanz begriffen. Und immer, wenn der Vater kam und der am Spielen war oder irgendwas, musste der aufstehen und gerade stehen, so, ne?
Ja, krass.
Und das hat er, dieses hat er übertragen auf diese Vorstellungsgespräche oder Telefonate halt. Und dann haben wir so, ich war ja damals, ich hatte ja nicht so viel Ahnung davon, aber trotzdem so Atemübungen, sowas, ne,
Ja.
so versuch mal, und mit der Übung kam auch so das Lockersein. Das hat tatsächlich auch hinterher dazu geführt, dass er sogar mit seinem Kind endlich gespielt hat, was er
Geil.
vorher gar nicht gemacht hat, weil er das von
Ja.
seinem Vater nicht kannte. Und da war mir eigentlich schon klar, ich brauche da was. Ich brauche mehr Methoden, ich brauche irgendwas an die Hand, weil und dann natürlich auch mit in der Arbeit mit Geflüchteten,
Ja.
die ja klar, nicht alle, aber die meisten sind hochgradig traumatisiert. Insbesondere die, die mit den Booten rüberkommen, die Folter erlebt haben und so weiter. Und klar, und die suchen sich einen ja aus. Also wenn man in so einem Verein unterwegs ist, jeder Mensch sucht sich eine Vertrauensperson.
Ja.
Und so als Vorsitzende schien das immer ich zu sein, keine Ahnung. Aber ich merkte es, also ich habe zwar Psychologie als Nebenfach gehabt, ja, an der Uni, aber ich bin da nie so in die Materie so tief eingetaucht. Also ich habe mich in jungen Jahren damit beschäftigt, aber wie gesagt, ich habe so jetzt nicht das Expertenfachwissen gehabt. Und ich dachte, nein, ich brauche unbedingt Methoden, ich muss irgendwas und so weiter. Ja, und dann habe ich nachgeguckt, so gegoogelt so ein bisschen und kam auf Freimut. So, und das war also mein Glück, weil also ich habe da eigentlich genau das gelernt, was ich für meine Arbeit brauche. Und ich habe ja dann auch die Ergebnisse davon gesehen, wenn ich das angewendet habe. Und es ist ja wahnsinnig, Wahnsinn gewesen, also ist es immer noch, was man damit alles verändern kann.
Ja, voll. Also ich
Das
finde erstmal schön, dass du anfängst mit so einem Beispiel oder angefangen hast jetzt von jemandem, der eine Blockade hat und man versteht einfach nicht. Ne? Also bei Flüchtlingen und Trauma, da sind wir ja ganz schnell. Naja, die haben Schlimmes erlebt, sonst wären sie ja nicht geflüchtet. Aber dass wir das irgendwie alle haben und diesen Umgang zu wissen, okay, da, im Nervensystem hängt was fest, wenn jemand auf einmal, es gibt einen Trigger, Vorstellungsgespräch. Ne?
Genau.
Ja. Mega
Genau.
cool. Und
Ja, und aber so bin ich halt da reingekommen. Da war mir schon klar, irgendwas brauche ich. Ich muss mehr Wissen haben. Ich brauche was. Und das auch mit Leuten, die zum Beispiel langzeitarbeitslos waren. Ne? Mathematiker, Uni-Abschluss, kommt nicht in den Job rein. Und dann versuchst du mit der Person zu reden und merkst schon, die Sätze kommen immer in Häppchen, so, ne? Und die Person schaut dir nicht in die Augen, ne? Und dann merkst du, das stimmt ja irgendwas mit dem Gesamtbild nicht. Und da helfen zu können, finde ich, ist unheimlich wichtig, weil das eben ja, das Leben der Menschen beeinflusst, ne?
Ja,
So,
voll.
genau. Und deshalb war mir das wichtig. Und dann in der Arbeit mit Geflüchteten sowieso. Und ich habe wirklich ich bin da echt dankbar drum, dass ich da ein Teil von sein durfte, dass ich das oder immer noch bin, sein darf, dass ich die Ausbildung gemacht habe, weil das war für mich wirklich ausschlaggebend in meiner Arbeit. Ich hatte dann ja auch schon direkt beim Fallbeispiel, den ich da machen musste, hatte ich ja jemanden, von dem ich zunächst einmal dachte, der hätte eine soziale Phobie.
Ja.
Und dann hat sich hinterher herausgestellt, dass das eigentlich eine Selbstbestrafung war, weil sein Bruder im Gefängnis gelandet ist, aber auch die Familien, wirklich eine komplette traumatisierte Familie. übrigens auch durch Rassismus und Diskriminierung so soll ich sagen, so groß geworden, dass sich das auf die komplette Familie bezogen hat. Und da helfen zu können und der Familie so ein bisschen das Leben zu erleichtern,
Ja.
das war schon
Krass.
oder ist unglaublich.
Heftig, ja.
Genau, ich habe im Moment habe ich wirklich sehr, also wenn du mit Menschen arbeitest, gerade so aus dem Fluchtbereich, da kommen Geschichten zusammen, die kannst du gar nicht glauben. Ne? Also das sind klar, also noch einmal, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass jeder Geflüchtete alles ganz, ganz, bei dem alles ganz, ganz schlimm ist. Aber in der Tat ist es so, dass Geflüchtete ja unheimlich viel auch durchmachen.
Ja,
Das
klar.
haben viele eigentlich gar nicht auf dem Schirm.
Ja.
Also die haben ja selbst einmal das Entwicklungstrauma, so wie wir sie auch von uns aus kennen, also
Ja.
die in der Familie
Ja.
vorherrschenden Strukturen, sei es physische Gewalt durch Eltern oder psychische Gewalt durch Partner oder wie auch immer, die gibt es ja vorher schon. So,
Ja.
in den meisten Fällen sieht man die aber bei Geflüchteten nicht mehr. Also die werden kaum
Weil das
beachtet.
andere so, also für uns ja, ich weiß, als ich mit Geflüchteten gearbeitet habe in meiner Praxis, war das so für mich, das, was die erlebt haben, schon unvorstellbar. Also die Flucht, sehen, dass der beste Freund getötet wurde. Ich bin ja mit den minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen, habe ich ja gearbeitet. Zu wissen, die haben ihre Familie hinterlassen, Lebensbedrohung auf dem Boot, hinterher von der mazedonischen Polizei verprügelt und was nicht. Das ist ja alles schon Horror, ja.
Genau,
Aber
genau.
genau, das dahinter, das guckt man dann schon gar nicht mehr an. Und dann merke ich immer so, weil das so subjektiv ist, ne? Weil wir denken, das alles, also eins davon könnte ich schon nicht aushalten.
Genau,
So, ne?
genau.
Also wenn ich daneben stehe, wenn meine beste Freundin gelyncht wird, da wäre schon bei mir der Ofen aus. So. Und dann trotzdem zu fragen, so, ne? Ich bin ja traumafokussiert, zu sagen, okay, wir fangen einfach irgendwo an, müssen aufräumen, das System muss entlastet werden. Und dann fragst du den, was ist das Schlimmste? Und dann sagt er, dass ich hier alleine bin.
Ja.
So, ne? Das schärft, hat für mich auch voll den Blick nochmal geschärft, nicht von mir auszugehen, weil für mich wäre, wie gesagt, jedes Einzelne davon eine Vollkatastrophe.
Genau.
Und dass es da doch nochmal anders ist. Lass mal ganz kurz auf den Rassismus kommen. Wie erlebst du das denn, wenn du jetzt Familien begleitest, auch hier in unserer Schule, weil werden ja extra Klassen und Räume für auch die
Ja.
ukrainischen Kinder geschaffen. Was ist denn da dein Erleben? Passiert das da auch oder nicht? Oder?
Total, total, sehr oft sogar. Öfter als man glauben würde. Also, das sind so unterschiedliche, so vieles, was ich gar nicht weiß, wo ich hier anfangen soll. Auf der einen Seite haben wir die Struktur, wie gesagt, sie gehen davon, die Klassen sind voll, dann gibt es dieses halt Bild nach außen, ja, in den Klassen sitzen nur noch Kinder, die gar kein Deutsch können und so weiter und so fort. Also werden die Kinder wieder outgesourced. Es fängt eigentlich schon, also ich habe. Also das war für mich echt ein Erlebnis, das muss ich kurz mal aufgreifen. Ich war mal in so einer Eröffnung von einer Jugendeinrichtung und dann standen zwei Lehrer draußen vor der Tür und es ging um eine Jugendeinrichtung für Roma und Sintize. Und dann stehen da zwei Lehrer und der eine sagt zu dem anderen, ja, das ist die verlorene Generation, bei denen reißen wir nichts mehr. Wenn, dann schaffen wir es vielleicht bei deren Kindern. Ich so, guck da so rüber. Die reden von Kindern zwischen 11 und 16 Jahren als verlorene Generation.
Krass.
Und wenn du als Lehrer schon diese Einstellung hast, das ist die verlorene Generation, bei denen reißen wir nichts mehr, ja, von wem soll denn dieses Kind dann etwas Vernünftiges lernen? Also allein diese Sichtweise zu
Ja.
haben, fand ich in dem Moment für mich wirklich so, what?
Ja.
Also, du bist definitiv im falschen Beruf. Ne? Das war so mein Gedanke und das habe ich dann irgendwann auch gesagt, weil mir der Kragen geplatzt ist. Aber tatsächlich ist das so.
Warte mal wieder. Ja.
Ja, ich kann das nicht. Ich muss das raus, weil sonst ärgere ich mich tagelang drüber. Aber wenn
Ja.
ich das in dem Moment rauslasse, dann ist wieder gut irgendwann. Ne?
Ja.
So, ich ärgere mich ja trotzdem drüber, aber nicht mehr so in dem Ausmaß.
Ja, aber ich finde das schön, das Beispiel, dass du das nennst, weil wir sind ja bei Rassismus eher bei den krassen Dingen immer schnell, ne? Also ich sage jetzt mal, wenn du das vom Amt erzählst, da kann jeder irgendwie mitgehen und sagen, ja, ist irgendwie so. Dann guckt man noch auf die überlasteten armen Amtsangestellten, die sich dann ja auch immer mit der Sprache rumärgern müssen und selber ihre Vorgaben haben. Also da gibt es ja eine Konfrontation. Aber das Beispiel, was du jetzt sagst von den Lehrkräften, ist ja, wie früh das anfängt. Also und wie viel das mit unserer Haltung zu tun hat. So, bist du eingefroren, Fatma, oder bist du noch da?
Du bist
Fatma!
eingefroren. Ich
Da,
bin hier,
jetzt.
du bist eingefroren.
Jetzt bist du wieder da. Also, wie früh das anfängt, ist eben nicht nur dieses Benennen von, keine Ahnung, du bist ein Neger oder so, oder ganz krasse Ausgrenzung, sondern es fängt mit unserer Haltung ja an, wie gucken wir auf was? Und das zeigt das ja mit den Lehrkräften sehr eindeutig, zu sagen, ja, wir haben die abgehakt. Und damit
Genau.
ist ja alles, was du tust, wird von dieser Haltung durchdrungen geprägt sein. Da hast du vollkommen recht. Die Frage ist, was können diese beiden Lehrkräfte den Kindern vermitteln?
Also zunächst einmal sollten sie sich dem Beruf klar sein, dass
Ja.
sie da sind, um diesen Kindern den bestmöglich auch den Weg zu ebnen, die Materie auch an sie heranzubringen, damit sie überhaupt eine Zukunft haben, ne, oder einen Abschluss bekommen. Aber wenn die von vornherein schon aufgegeben werden, weil sie eine bestimmte Herkunft haben, ja, dann kann das Kind sich auf den Kopf stellen. Es wird nicht gerecht, weil die innere Grundhaltung schon so ist, du bist verloren.
Ja, und da
Na, so.
dürfen wir uns alle hinterfragen, was für eine Grundhaltung haben wir einmal Geflüchteten gegenüber und was haben wir eine Grundhaltung auch anderen Kulturen gegenüber. Ich habe am Wochenende noch eine Diskussion mit meinem Sohn gehabt, der kam da und sagte: Mama, was hältst du von der AfD? Ich sage nichts. Und dann sagte er: Ja, er wird sich gerade mit den Flüchtlingen beschäftigen und so. Er wollte jetzt gar nicht sagen, dass er AfD geil findet, aber. Das ist ja schon so, wäre, dass so viele Straftaten von den Geflüchteten, die auch gar keine Aufenthaltsgenehmigung hier haben und so. Und dann sage ich, boah, hast, naja, er würde das googeln und so. Aber da fängt es ja an. Wie gucken wir auf Sachen? Und ich kann immer in beide Richtungen googeln. Ne? Ich habe gesagt, okay,
Ja.
dann google bitte doch auch mal, ne, von wegen, was das Vaterstaat kostet, wie viel Menschen auf Bürgergeld leben und nichts zum Bruttosozialprodukt beitragen und wie viel Prozent unserer Bevölkerung denn eigentlich den Rest durchbringt. So, also dann mach es bitte komplett. Aber das ist ja letztendlich die zentrale Frage, mit was beschäftige ich mich und wie ist meine eigene Haltung da drin? Und du
Ja,
hast
man
das
muss
vor.
auch noch mal gucken, wie ist das eigentlich, also ja, wir haben Bösewichte. Ja, wir haben Menschen, die abgrundtief auch schlecht sein können. Und Männer, die übergriffig sind. Und dann muss man gucken, ist das prozentual wirklich so viel höher bei den Geflüchteten oder Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zum Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft?
Ja.
Und dann, wenn man sich das dann anguckt, statistisch betrachtet, dann kann man sich auch einen fernen Blick drauf machen. Ja, alles andere ist einfach nur unfair und tatsächlich spielen Medien eine große Rolle, wenn es darum geht, Feindbilder zu schaffen und Stereotype auch aufrechtzuerhalten, die man einmal setzt. Also beispielsweise Kölner Silvesternacht, weiß jeder, weil das ist komplett durch die Medien gegangen, über Wochen ist darüber diskutiert worden. Und hinterher hat sich das herausgestellt, dass das gar nicht so war, wie das so aufgebauscht
Baustein,
wurde. Ja, es gab ein oder zwei Übergriffe und die darf es nicht geben, definitiv. Und die sind auch scheiße, da bin ich voll bei den Frauen. Aber es kann nicht sein, dass ganze Gruppierungen deshalb stigmatisiert werden fürs Leben. Ne? Also, da musst du gucken, wenn einer straffällig wird in dem Bereich, aber dafür 3 Millionen nicht, dann ist das nichts. Ist
ja,
das ein
und so wie du
Scheißhaufen?
sagst, wir müssen den Vergleich sehen, ne? Wie viel
Genau.
Kriminalität haben wir von nicht.
Und dann gibt es ja Kriminalität, die können ja nur von Ausländern begangen werden,
Ja.
von Geflüchteten begangen werden. Also zum Beispiel durch die Wohnsitzauflage.
Ja.
Ne? So, es gibt tatsächlich unsere Bundesländer, die sind ja nicht so aufgeteilt, dass dazwischen eine Dingszone ist, ich sag mal so eine Sperrzone ist, sondern Du läufst die Straße runter und zack, bist du in einem anderen Bundesland. Das passiert dir.
Ja.
Ne? So, und gerade bei Geflüchteten, die werden ja oft in so kleine Dörfer irgendwo hinter den Wald so
Abgeschoben.
untergebracht,
Ja.
ne? Damit sie bloß nicht auffällig sind. Ja, und dann ist da nur ein Aldi 200 Meter weiter, aber der liegt in einem anderen Bundesland. Und dann steht schon immer systematisch die Polizei da vor Ort und schnappt sich die und sagt so, da hast du gegen die Wohnsitzauflage verstoßen, weil du bist ja in einem anderen Bundesland. Die Straftat kann nur von der Person begangen werden.
Ja.
Einem Deutschen kann das nicht passieren. Das
Genau, wenn der
Gleiche
da.
auch wie, wenn der jetzt jede Woche zur Ausländerbehörde muss, um sich einen Titel abzuholen. Ne? So. Es gibt keine Busverbindung, nichts. Der muss ja irgendwie dahin kommen.
Ja.
Ne? Also bestimmte Sachen, da muss man wirklich dahinter gucken, was steckt da wirklich, weil die Menschen werden tatsächlich systematisch auch in diese Ecke gebracht, dass sie ja, straffällig werden. Also ich habe diese Woche wird noch eine Mutter bei mir vorbeikommen, die ins Gefängnis musste, weil sie schwarz gefahren ist. Sie hat 4 Monate lang gar keine Leistungen bekommen und musste aber fahren und ist schwarz gefahren. So, und er hat dann Strafzettel bekommen, die sie nicht zahlen konnte, weil sie ja kein Geld gekriegt hat. Und dann hat man die Mutter inhaftiert und die zwei Kinder in die Obhut vom Jugendamt genommen. Ne? Und dann gab es eine Organisation, die diese Mutter jetzt sozusagen ausgelöst hat.
Ja.
So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir die Kinder wieder zurückkriegen. Aber was macht das mit jemandem,
Ja,
wenn man durch
krass.
sowas läuft? Ne? Du kannst die Sprache nicht, du weißt überhaupt nicht, was los ist und wirst plötzlich inhaftiert, deine Kinder sind weg. Also, das ist
Ja,
schon
und dann ist, sind wir,
harter
ne?
Tobak.
Genau, da sind wir wieder da bei strukturellen Rassismus, weil das, wie du sagst, das ist ja vorprogrammiert. Was soll die gute Frau denn machen? So, ne?
Genau.
Das ist
Was soll sie machen?
ja.
Ne? So, wenn die Behörden so lange brauchen, bis sie, also ich erlebe das selber, weil ich ja mit den Leuten auch viele Unterlagen ausfülle und Schriftverkehr und so. Wenn wir als Organisation reinkommen, dann kriegen wir Sachen gelöst, die Monate, manchmal sogar Jahre zurückliegen. Ich habe
Krass.
eine Frau mit 6 Kindern, die seit 1,5 Jahren kein Kindergeld kriegt und keine Leistungen kriegt.
Wie lebt die denn?
Ja, genau. Wie lebt die Frau denn? So, und dann hat sie angefangen zu betteln, dann wurde sie von anderen zu uns gelotst. Dann habe ich mal dahinter geguckt. Dann hat man die Frau mehrfach angeschrieben, sie soll bitte für ihre Kinder eine Bescheinigung einreichen, den sie aber offensichtlich mehrfach schon eingereicht hat. Aber angeblich ist der nie angekommen.
Ja.
So, also habe ich den Schein genommen, habe den dann via E-Mail einmal geschickt, habe den persönlich eingeworfen, habe ein Foto davon gemacht, wie wir den einwerfen, habe das nochmal zugemailt. So, und ne, und dann haben wir es irgendwann gelöst bekommen. Aber 1,5 Jahre waren diese Frau und diese Kinder mittellos. Was kann die Frau machen?
Ja.
Die kann nur betteln gehen, sich selbst verkaufen, mehr kann die nicht machen.
Ja.
Sie muss ja sich und die Kinder am Leben halten. Und in diese Notsituation werden die Menschen gedrängt, weil eine Unterlage fehlt. Schon
Und manchmal
heftig.
frage ich dann, ne, wo wir sagen, beim Rassismus sind, wie viel ist gewollt, nach dem Motto, damit sie schnell wieder verschwinden.
So
Ja.
ist es.
Ich
Genau
glaube,
so
das
sieht
wäre jetzt
es.
noch ein zu großes Thema, das aufzumachen. Wie ist unsere Haltung als Land?
Aber wir waren ja auch bei Schule.
Ja.
Und Schule ist tatsächlich ein Ort, wo also ich will eins mal klarstellen, nicht alle Lehrerinnen sind Leute, die sich irgendwo gegenstellen. Viele Lehrerinnen machen sehr viel auch sehr ehrenamtlich nebenbei noch, weil sie eben diese Notsituation erkennen. Ich will das einmal klargestellt haben.
Ja.
Aber es gibt auch Lehrerinnen, die sind nun mal bei der AfD. Die haben schon diese Grundeinstellung, dass ein Kind, egal was es macht, schon auf schlechte Noten vorprogrammiert ist. Wir haben die Vorbereitungsklassen. Wir haben jetzt im Moment haben wir einen Schulplatzmangel, weißt du das?
Ach, echt? Wie
Ja,
kann das denn passieren bei dem Lehrkraftmangel und bei dem, was da
genau.
gerade so los ist?
Wir haben Schulplatzmangel. Und dann haben wir jetzt die Kategorisierung Also hast du schon mal von einem deutschen Kind gehört, das keinen Schulplatz kriegt?
Nee, wir müssen ja. Also es gibt ja genug Eltern, die ihre Kinder nicht schicken wollen würden, was sie nicht dürfen.
Ja.
Weil wir
So.
spannenderweise weltweit das einzige Land sind, was Präsenzunterrichtspflicht hat. Weltweit.
Stimmt. Aber also deshalb heißt Kategorisierung. Das heißt, Schulplätze, erst deutsche Kinder. Dann EU, also Moment, bevor ich EU sage, nicht EU, nicht jedes EU-Gebiet ist EU-Gebiet. Da muss man auch noch gucken, ne? So. EU-Kinder, Kinder von ausländischen Mitbürgern, Kinder von Geflüchteten. Kinder von Geflüchteten aus Syrien und so weiter. Ukraine steht natürlich jetzt davor. Und dann kommen die Syrer, dann irgendwann die Afghanen. Und dann kommen vielleicht die afrikanischen Kinder. Und jetzt kommen die EU-Zuwandererinnen, die aus EU-Staaten kommen, aber einen anderen Hintergrund haben. Also
Stimmt.
beispielsweise Marokkaner aus Spanien.
Ja.
So, und die stehen ganz zum Schluss vor ihnen, also hinter ihnen, kommt davon, von wo du es betrachtest, sind noch die Romnia und die Sinti-Kinder. Weil wenn es um
Weißt du, und das ist der
Schulplatzvergabe
Punkt,
geht.
wo ich merke, dass ich so ein bisschen mir die Hutschnur platzt, so, wenn es gibt so viel, weißt du, dann gibt es Aktion Mensch und wir stiften für Kinder diese große RTL-Kampagne, bla bla, so, und dann sind da die ganzen Dinge, dass Spendengelder nach Afrika und sonst was geht, weil jedes Kind soll ein Recht auf Bildung haben, so, ne? Also verstehe mich nicht
Auf
falsch,
dem
natürlich.
Papier, auf dem Papier.
Ja, genau. Ich bin dafür, dass natürlich die Kinder auf dem Land in solchen Ländern, die wirklich null Chance haben, überhaupt lesen und schreiben zu lernen, dass da Initiativen investieren und sich sozusagen verausgaben und ihre Power reinstecken. Aber ich finde es irgendwie immer so ein bisschen, bei mir kommt so ein Geschmäckle dabei, zu sagen, wenn wir noch nicht mal in der Lage sind, hier für all die Kinder, die in unserem Land leben, zu sorgen, dass sie lesen und schreiben können. So, und dann wundern wir uns am Ende hinterher, wenn sie dann eingebürgert sind über einen langen Prozess mit so vielen Schwierigkeiten, dass die dann vielleicht auch ein bisschen komisch unterwegs sind. So, haben wir dann selbst produziert. Oh my goodness. So, wir kommen so langsam zum Ende. Ich fand mal, wir könnten ohne Ende weiter quatschen hier, weil das so ein spannendes Thema ist. Und deswegen
Und wir
bin
haben
ich.
eigentlich noch nicht mal alles vertieft, sondern
Nein,
nur
noch
ein
gar
paar
nicht.
Sätze.
So, nur angerissen. Deswegen bin ich so
Ja.
unfassbar dankbar, dass du bei uns in der Freimut-Akademie inzwischen Dozentin bist und bei den Therapeuten wie bei der Pädagogenausbildung dein Wissen um strukturellen Rassismus, aber auch, jetzt sind wir gar nicht drauf eingegangen, wie gehe ich denn um mit den Geflüchteten, wenn Sprachbarrieren sind? Was macht denn der interkulturelle Unterschied aus? Vielleicht auch mit meiner Arbeit mit Menschen in der Beratung, egal wo sie gerade ist. Also es wäre so ein großes Thema noch. Wir müssen zwar einen Termin ausmachen und ich freue mich zu sagen, dass Fatma all dieses Wissen, was ich gerade angesprochen habe, natürlich in unseren Self-Kurs mit reingepackt hat, dass jeder, der mit Kindern, Jugendlichen oder mit Menschen arbeitet, sich diesen wichtigen Thema, weil wir sind ein interkulturelles Land, zu widmen und zu sagen, hey, da brauchst du ein bisschen mehr auch an Wissen. Und deswegen danke ich dir, dass du dich da so reingegraben hast.
Sehr, sehr gerne. Also, ich glaube, das wird auch mehr, weil wir haben ja jetzt auch wieder neue Möglichkeiten, Fachkräfte aus dem Ausland zu holen. Da gibt es neue Gesetze
Ah
und
ja.
dadurch ändert sich jetzt auch eine Menge.
Das,
Ja.
ja. Sehr cool. So, du, also mein Interviewgast hat immer das Schlusswort. Das heißt, jetzt haben wir als Zuhörer viele PädagogInnen und Lehrkräfte und Eltern. Wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest an genau diese Hörerschaft, zu sagen, was ist dein Herzenswunsch, was sich ändern darf und wo vielleicht auch jeder mitmachen kann oder als Ermutigung, dann bring frei. Jetzt.
Also ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo man einfach auf Menschen zugeht, offen zugeht und erstmal guckt, bevor man sie in irgendwelche Schubladen reinpackt und sie anders behandelt als andere. Weil zum einen sind die eigenen Werte nicht unbedingt die besseren Werte. Und ich darf den anderen einfach nicht erniedrigen, nur weil ich von vornherein schon so ein Bild von ihm habe, dem er vielleicht gar nicht entspricht, sondern wichtig wäre, sich die Person anzugucken, die Persönlichkeit anzugucken. Und dann kommt man vielleicht auch, wenn man offener ist, mehr aufeinander zu und sieht auch, dass es nicht die Geflüchteten, die Ausländer, das, jenes, welches gibt, sondern wirklich wie alle Menschen ganz unterschiedlich sind, so wie wir das in der Gesellschaft ja auch sind. Und das wünsche ich mir, dass jeder mit so einer Offenheit auf die Menschen zugeht.
Finde ich voll unterstützenswert, weil am Ende sind wir alles Menschen. Und es gibt ja auch diesen wunderbaren Gentest, wo dann mal, gibt es bei YouTube oder so, muss ich mal gucken, muss ich noch raussuchen. Da werden Menschen zusammengebracht, die vorher sagen, die Deutschen, die Engländer, also auch, sage ich jetzt mal, in unserem europäischen Niveau. Und dann wird der Gentest gemacht, welche Abstammung haben sie denn alle in sich, um dann festzustellen, ach, ich habe es selber mal gemacht, ich habe irgendwie, ich glaube, 16 unterschiedliche Kulturen in mir. Am Ende sind wir alle eins und wenn wir uns dahin geben, ja, da gibt es ein paar Schubladen zu schließen und sie nie wieder aufzumachen.
Ja, wir könnten echt in einer super Gesellschaft leben, wenn alle wirklich so akzeptiert werden würden und alle ihre Fähigkeiten mit einbringen.
Ja.
Ja, so, weil je mehr Menschen dazukommen, je mehr Fähigkeiten kommen dazu. Und gemeinsam könnte man mit diesen Stärken so viel erreichen.
Ja,
Ja.
auf jeden Fall. Wer mehr über Fatma wissen will, natürlich ist wieder alles verlinkt. Ihr dürft gerne den Verein Train of Hope unterstützen mit eurer Tatenkraft oder auch finanziell, damit diese wundervolle Arbeit weitergeht. So. Ich danke dir,
Dankeschön.
Fatma, für deine Zeit. Ich freue mich auf alles Weitere, was wir noch gemeinsam kreieren. Und
Ich
allen
mich.
Zuhörern und Zuschauern sage ich tschö, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.